Lebensbaumeisterin. Technologie.
Legen wir los. Ja, hallo und willkommen zur zweiten Folge von Lebensbaumeisterin Technologie. Ich sitze da mit dem Christoph Benedikt.
Bin hier zu sein. Danke.
Und der Verena Konrad, der Direktorin des Vorarlberger Architekturinstitut.
Danke für euren Besuch.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, wir sprechen auch heute wieder, welchen Impact Technologie hat auf unser Leben, und haben jetzt da eben eine Expertin Sachen Architektur, Lebensräume. Ich habe gesehen, du bist auch Kunsthistorikerin, Ausgebildete. Also bin mir sicher, da werden wir wieder einiges an Insights und Tiefgang erzeugen können. Ja, vielleicht magst du mal so kurz aus deiner Sicht schildern, wie hat sich so Technologie, vielleicht auch im speziellen Digitalisierung, auf Architektur, aber halt auch auf quasi das Ergebnis der Architektur, auf unsere Lebensräume oder Räume, in denen wir leben, ausgewirkt?
Ja, also Architektur oder das Bauen ist ja eine der ältesten Zünfte, wenn wir gleich beim Thema des Baumeisters vielleicht auch bleiben, die es gibt. Und Technologie im Sinn von Techne, also Technik, wie man etwas herstellt, ist natürlich die Grundlage von dem allen. Aber wenn man von der Technik, also wie etwas gemacht wird, und auch der Kunst, wie etwas gemacht wird, zur Technologie geht, dann ist es natürlich vor allen Dingen im 20. Jahrhundert dann eine rasante Entwicklung. Und jetzt mit der Digitalisierung, würde ich sagen, leben wir in einer der spannendsten Zeiten, die man in dem Bereich überhaupt haben kann. Die Architektur ist eine Querschnittmaterie. Zum einen ist sie eine technische Wissenschaft. Sie wird auch hauptsächlich an technischen Hochschulen und Universitäten gelehrt. Und dann aber natürlich auch eine künstlerische Disziplin. Die Architektur hat Auswirkungen in alle Lebensbereiche, beziehungsweise versucht Lösungen problemorientiert anzubieten, die in allen Lebensbereichen wirksam werden können. Und natürlich bedient sich jede Zeit genau der Mittel, die sie hat, und darum ist die technologische Entwicklung und jetzt auch ganz aktuell die digitale Entwicklung natürlich essentiell. Also die Architektur muss und soll immer auf der Höhe der Zeit operieren, um quasi in ihrer Zeit wirksam zu werden. Und das eine ist natürlich, wie wendet man Technologie an, um Probleme zu lösen? Und das andere ist natürlich auch noch einmal, wie kann man diese Werkzeuge zur Entwicklung der Disziplin selbst wirksam werden lassen? Es ist sehr, sehr spannend. Vielleicht auch noch einmal dieses Thema der Kunstgeschichte aufgegriffen. Ich bin Architekturhistorikerin, das ist ein Teilgebiet der Kunstgeschichte, und da spielt insofern natürlich auch die Technikgeschichte eine ganz wesentliche Rolle, weil die Architektur eben eine technische Disziplin ist. Und insofern freut es mich sehr, dass ihr dieses Thema aufmacht und da auch mal einen Blick drauf werft, weil das natürlich im Alltag sehr oft ein bisschen unter den Rost fällt. Und an den Universitäten weltweit ist es natürlich das Thema schlechthin. Wie entwickelt sich diese Disziplin? Wie geht sie mit den neuen Methoden und Werkzeugen um? Wie entwickelt sie auch neue Werkzeuge? Also es ist ja nicht nur so, dass die in der Architektur nur Werkzeuge angewandt werden, sondern sie werden ja ganz wesentlich auch mitentwickelt. Und da gibt es ganz spannende Parallelen natürlich zu anderen Forschungsgebieten, wo über Kooperationen, sei es jetzt am MIT, wo da wirklich geforscht wird mit den großen Robotern, also im Bereich Robotics zum Beispiel ganz stark, bis hin zur Darstellung. Also da haben wir in der letzten Visualisierung, haben wir in den letzten, würde ich sagen, 2 Jahrzehnten eine ganz rasante Entwicklung erlebt, die auch das Bild der Architektur in der Öffentlichkeit schon sehr stark verändert. Wir haben aktuell eine Ausstellung, da zeigen wir unter anderem einen Film eines australischen Architekten, der aber mittlerweile Filmemacher ist und in L.A. mit der Hollywood-Filmindustrie zusammenlebt. Und wenn ihr euch den nachher mit mir vielleicht kurz noch anschaut, dann werdet ihr merken, wie wichtig dort künstliche Intelligenz zum Beispiel auch schon ist im Erzeugen neuer Bilder. Und das wird für die Architektur, also einerseits die künstliche Intelligenz als Tool zur Beschleunigung von Prozessen, zur Qualitätssteigerung bei der Informations- und Datenverarbeitung, bis hin zum Erzeugen neuer Bilder ganz essen.
Ja, ich finde das immer extrem spannend, oder es erfüllt mich auch mit Demut, wenn man sich jetzt sowas anschaut wie Architektur. Das ist ja wirklich, weiß nicht, weißt du besser wie, also wann sich das dieser Begriff definiert hat. Aber wenn man so anschaut, das ist ja eigentlich architektonisch, was das sich erst über Technologie ermöglicht. Also man muss bauen können, es muss jemand Steine aufeinandersetzen können, so dass sie dann nicht zusammenfallen. Und das hat eigentlich so mit den Ursprüngen der Technologie zu tun. Und wir machen uns im Moment, natürlich passiert im Moment viel mit KI, mit Social Media, mit Internet, mit dem ganzen Zeug, was da im Moment abläuft. Aber trotzdem ist es so, dass es dann eben so alte Fächer gibt, wie eben Architektur, die einfach schon jahrhundertelang Technologie machen. Und das finde ich immer so schön, wenn man sagt, okay, ja, es passiert im Moment viel, aber eigentlich passiert schon sehr lange sehr viel.
Muss man aber auch sagen, dass die Architektur natürlich ein Stück weit immer so ein bisschen eine Allround-Disziplin war und im 20. Jahrhundert viele Spezialisierungen dazugekommen sind. Also das, was wir jetzt gerade ein bisschen besprechen, hat ja mit dem Bauwesen selbst auch zu tun, aber vor allen Dingen mit der Entwicklung neuer Prozesse. Das ist zum Beispiel im Bauträgergeschäft natürlich auch in der Bauwirtschaft essentiell wichtig für die Herstellung von Produkten in dem Bereich. Also nicht nur für die Architektur selbst, sondern ganz wesentlich eigentlich für diesen ganzen Kreislauf der Bauwirtschaft. Und dort braucht sie auch ganz dringend für so große Aufgaben wie zum Beispiel die Etablierung eines Kreislaufdenkens wirklich neue Modelle, auch neue Berechnungsmodelle. Und dafür ist es essentiell wichtig. Wir müssen nämlich schon auch unterscheiden zwischen dem klassischen Handwerk, das in der Architektur ja nach wie vor auch eine große Rolle spielt. Aber am Ende sind es Menschen, die auf deiner Baustelle stehen und die dieses Haus bauen. Natürlich mit diversen Gerätschaften, aber unabhängig davon ist die Architektur ja zunächst einmal eine Planungsdisziplin und dort spielt natürlich diese Entwicklung eine ganz zentrale Rolle und auch wie man dann natürlich Prozesse akkordieren kann mit allen anderen Akteuren und Akteurinnen in diesem ad hoc sehr großen Geschäftsfeld.
Wir haben jetzt in der Vorbereitung darüber diskutiert und ein bisschen Gedanken gemacht, wie passt es zusammen? Lebensräume, Technologie. Und da ist uns eigentlich ein spannender Aspekt aufgekommen, dass Architektur, also ist immer ganz präsent worden, als ich vor ein paar Jahren mal so ein altes Benzer Wälder Haus angeschaut habe, wo einfach so dieser Kachelofen dieses zentrale Element war, um das sich irgendwie alles abgespielt hat, wo man dann so die Schlafplätze im Winter trummern.
Montafoner Haus, wo der wirklich mittig ist und so einen wunderbaren Luft, also die Luftzirkulation rundherum auch ermöglicht. Also super easy und extrem wirkungsvoll.
Genau, ja. Und das war so das Spannende, wenn man dann so zurückblickt, also ich war nicht dabei, weiß ich nicht, aber so Höhlenmal rein anschaut, hat ja vorher so zentralen Ort eingenommen. Und dann haben wir eben so ein bisschen weitergedacht, so was denn so diese, wie Technologie eigentlich auch das Zentrum dieser Lebensräume definiert. Und dann haben wir eben gesagt, so das eine Beispiel war so ein Esstisch, wo das Zentrum der Kommunikation in der Familie darstellt, wo jetzt aber jede Familie, oder nahezu jede Familie wahrscheinlich eine WhatsApp-Gruppe hat, wo das gewissermaßen ersetzt. Und gleichzeitig hast du aber ganz viele andere WhatsApp-Gruppen, die diese Kommunikation wieder an den Tisch bringen.
Von gesellschaftlicher Entwicklung, also das Individuum versus das Kollektiv, oder? Und da hat sich sehr viel verändert in unserer Kommunikation. Das ist noch ein anderes Beispiel dafür. Und zwar haben wir jetzt auch in unserer aktuellen Ausstellung so einen roten Boden im Ausstellungsraum und der ist Teil der Ausstellung. Zwar arbeiten wir dann mit dem französischen Architekten Philippe Rahm zusammen, der das Buch Climatic Architecture geschrieben hat und der beschäftigt sich mit Thermografie. Und tatsächlich ist im 20. Jahrhundert unter anderem auch durch das Thema Hygiene das Thema Textil im Raum viel weniger geworden, also wir reden von Vorhängen, von Teppichen etc. Und in unserer Generation, wir nehmen das rückblickend, wenn man so auf die Geschichte der Architektur vor 100 Jahren und bis heute zurückschaut, eigentlich vor allen Dingen mit dem Dekor, also mit Dekoration verbunden. Aha, da gibt es jetzt keine Vorhänge mehr. Tatsächlich hat das was mit dem Wärmehaushalt zu tun. Wir haben heute natürlich durch Haustechnik, durch unsere Heizanlagen, durch Belüftungsmöglichkeiten etc. ganz andere Möglichkeiten. Im Raum früher hat man das ganz konservativ eigentlich mit Textilien gelöst und auch mit Farben. Und dass dieser Teppich so rot ist, also wie auch dein Pullover, wie ich gerade sehe, das hat auch was mit der psychologischen Wirkung der Farbe zu tun. Also hält man sich in einem Raum auf, der sehr warme und vor allem viele rote Töne beinhaltet, dann beeinflusst das das Empfinden der Körpertemperatur ganz massiv. Das heißt, da hat man vorher sehr, sehr mit sehr einfachen Mitteln natürlich auch gearbeitet. Dann ist im 20. Jahrhundert das alles in unserer slicken Architektur der Modernen mit Beton, mit Stahl, mit Glas mal rausgekommen. Und heute holen wir uns das quasi über die Technik auf andere Weise wieder hin.
Also hat eigentlich indirekt Technik durch das, dass Technik jetzt ermöglicht, dass wir einen warmen Raum haben, unabhängig von Textilen, das Wohngefühl beeinflusst, wie wir leben, einfach durch das, dass es jetzt möglich ist.
Bedürfnisse des Menschen sind ja eigentlich immer gleich. Ne? Also wir wollen im Winter nicht frieren. Das ist mal die Ausgangsbasis und die Frage ist, wie erzeugt man das? Erzeugt man das durch einen konservativen Kachelofen und versucht dann die Wärme im Innenraum zu behalten, unter anderem durch Textilien? Oder macht man das halt anders? Und heute sind wir natürlich ganz anders gepolt, was das betrifft, auch was die Herstellung von Energie betrifft, die immer verfügbar sein soll. Also wir leben einfach in einer anderen Zeit, auch was Verfügbarkeit betrifft. Also man bemüht sich gar nicht mehr, dass es, also Extrembeispiel, lüften, während man voll heizt, ja. Das wäre so das Extrembeispiel, während vor 100 Jahren man halt versucht hat, durch schwere Vorhänge die Wärme unbedingt im Innenraum zu behalten.
Mhm.
Auch die Ansprüche natürlich an Luftqualität, an viel Licht im Innenraum, an Hygiene, an leichtes Reinigen. Also das hat sich, unsere Ansprüche haben sich da in Mitteleuropa sehr stark verändert in den letzten Jahrzehnten.
Mhm. Wenn wir jetzt so ein anderes Element, das wir gesehen haben, war Radio, wo glaube ich, früher sich auch so dann die Familien, wenn irgendwas Spannendes passiert ist, drumherum geschaut haben. Und jetzt natürlich Bildschirme, was, glaube ich, mal größer war, als irgendwie der Fernseher dann aufkommen ist. Jetzt mittlerweile werden es wieder kleinere Bildschirme, die verteilter sind. Aber wie wirkt sich denn sowas aus auf wie wir bauen, wie wir unsere Lebensräume gestalten?
Das ist eine wirklich sehr schwierige Frage. Also ich würde vielleicht einen Zwischenschritt gern noch machen, nämlich die Vereinzelung, also weg vom Kollektiv hin zum Individuum. Das ist, glaube ich, schon sehr markant in den letzten 30 Jahren. Das seht ihr ganz stark. Also es ist ja nicht nur so, dass weg vom Radio hin von der Akustik zum Visuellen. Das hat natürlich auch mit der Entwicklung der TV-Technologie ganz stark zu tun und mittlerweile hat jeder von uns kleine Smartphones dabei und man konsumiert diese Bilder eigentlich individuell an, je nachdem, wo man ist und eigentlich zu jeder Zeit. Und das hat im Rezeptionsverhalten von uns, wie wir Gemeinschaft erleben, natürlich was verändert in unserer Gesellschaft. Jetzt bin ich keine Soziologin und möchte darum über dieses Thema nicht dozieren, aber ich glaube, das ist augenscheinlich und erkennbar für jeden und jede von uns, dass sich da was getan hat. Man merkt es ja ganz stark beim Kinosterben zum Beispiel, oder? Das gemeinsam von der Leinwand sitzen eigentlich im Zeitalter des Streamings überhaupt keine Rolle mehr spielt und darum auch viele Kinos zum Beispiel verschwinden. Wir merken das ganz stark auch daran, wie sich ja zum Beispiel neue kollektive Institutionen wie Museen, wie Konzerthäuser, wie Theater, wenn die heute gebaut werden, dass es nicht mehr reicht, einfach eine Bühne reinzufahren, sondern dass das immer multifunktionale Räume sein müssen, weil eine Funktion alleine quasi gar nicht mehr genügt, um diese Form von gesellschaftlicher Nutzung zu ermöglichen. Und diese Vereinzelung ist natürlich ein Stück weit eine Folge dieser Entwicklung und gleichzeitig haben aber sehr viele Menschen aktuell auch wieder die Sehnsucht, zusammenzukommen, um quasi das Analoge abzufeiern und das merkt man vom Thema Ernährung bis hin zum kulturellen Verhalten, also eigentlich in allen Bereichen da wieder einen anderen Schwerpunkt zu setzen, weil wir natürlich schon einige psychosoziale Themen mittlerweile auch haben, sehr starke Vereinzelung, Einsamkeit, Abdriften in Verschwörungstheorien, also alles Mögliche, also wo man merkt, dass wahrscheinlich das Lernen des Umgangs mit diesen neuen Möglichkeiten noch nicht abgeschlossen ist.
Ja, du hast jetzt die Vereinzelung und hast, glaube ich, auch den Begriff Individualisierung da aufgebracht. Das ist auch ein Punkt, wo wir uns gedacht haben, dass jetzt eben durch Technologie und wahrscheinlich auch durch die Steigerung der Produktivität und dadurch auch des Wohlstandes, wo es ja auch vor die Virtualisierung von Lebensraum und auch der Architektur kommt. Also wenn jetzt jemand was baut, dann kann er sich, das sieht man da ja Beispiele, oder? Kann er sich einen toskanischen Bungalow oder ein schwedisches Blockhaus, kann er sich auch da in Dombien hinstellen.
Da schauen wir schon drauf. Also ich würde sagen, da hat die Stadtplanung natürlich, das war eigentlich in der Generation vor uns ein ganz großes Thema, oder? Man fährt in die Toskana und kommt dann mit irgendwelchen Säulenordnungen zurück und ich glaube, da hat die Stadtplanung schon auch immer die Aufgabe, quasi zu schauen, was passt ins Ortsbild und Dinge auch zu verhindern. Also ich würde sagen, vielleicht auch besser, man fährt dreimal öfter in die Toskana, als man baut sehr toskanische Villa in Dornbirn. Aber unabhängig davon, stimmt das natürlich schon, aber ich möchte vielleicht auch diese Widersprüchlichkeit ausmachen, weil die Entwicklung des Wohlstands geht ja aktuell zurück. Es ist eine Entwicklung, die in der Generation unserer Eltern, wenn ich uns jetzt so anschaue, eigentlich noch sehr stark da war. Mittlerweile wollen viele Leute weniger arbeiten, wie die Steigerung der Produktivität mit dem einhergeht. Das ist uns, glaube ich, allen im Moment politisch noch überhaupt nicht klar. Und ich würde diese Form der Produktivität, die da angesprochen ist, auch ganz stark in Zweifel ziehen. Also ich würde immer fragen, was sind da eigentlich die Werte, die dabei entstehen? Ist das wirklich was Nachhaltiges oder ist das einfach nur ein Konsum, der damit eigentlich von Daten, von Informationen, aber gar kein produktives Hinzugeben von etwas? Also worin besteht unsere Produktivität wirklich? Sind das bleibende Werte? Sind das Dinge, von denen auch andere profitieren können? Ich halte es für eine der schwierigsten Fragen unserer Zeit. Und in der Architektur, um auf das zurückzukommen, die ja in der Planung damit beschäftigt ist, zu denken, wie die Räume der Gegenwart und Zukunft ausschauen können, merkt man schon ganz stark, dass diese Wertediskussion sehr stark wieder begonnen hat, auch mit dem Thema der sozioökologischen Transformation, also dass wir eigentlich sehr stark wissen, dass es eben Dinge gibt, die nicht vermehrbar sind, wie zum Beispiel unser Grund und Boden, dass wir mit dem Thema Versiegelung ein Riesenthema haben, also dass man viel klüger den Raum nutzen muss, der da ist, und eben nicht dieses Verschwenderische der ein, zwei Generationen vor uns oder auch mitten von unserer eigenen Generation noch fortführen kann, dass das ein Stück weit auch, wie soll ich sagen, eine Fehlentwicklung war, wie man das heute auch ganz klar erkennt. Und dass viel stärker der Umgang mit dem Bestand wieder wichtiger wird. Da kommt das Handwerk wieder ganz stark herein. Aber, und das möchte ich vielleicht schon sagen, das ist deswegen überhaupt nicht technologiefeindlich. Weil man kann natürlich aktuelle Technologien oder auch die Technologien der Zukunft sehr wohl für verschiedene Dinge nutzen. Und man kann sie natürlich auch für Bestandserhaltung und Bestandsweiterbau genauso nutzen. Und da ist es vielleicht sogar notwendiger, weil diese Bauaufgaben viel komplizierter sind, als einfach was Neues zu bauen.
Wir haben ja recht viele, also in meinem Verständnis ist eben Architektur auch für Lebensräume nicht nur nach innen, sondern auch nach außen mitverantwortlich. Und ich glaube, ganz viel Veränderung, die wir jetzt erlebt haben, ist so, also wenn man davon spricht, ein Haus im Toskana-Stil hier in Vorarlberg zu bauen, kommt das nicht wegen dem technologischen Fortschritt, sondern weil es der Mensch gerne so hätte. Und ich frage mich, wenn man auf diesen Aspekt Technologie nochmal kommt, wie verändern eben vielleicht an einem oder zwei konkreten Beispielen benannt, künstliche Intelligenz, den Visualisierungsprozess beispielsweise für Architektur, gibt es da irgendwie Modelle, die, keine Ahnung, Stadtzentren neu gestalten oder wie kann man sich das vorstellen als Laie?
Immer mit Entscheidungen verbunden und Entscheidungen sollten Menschen mit politischer Verantwortung, das kann auch die Einzelperson sein, weil man hat ja auch selbst als Privatperson eine politische Verantwortung, nämlich in dem, wie du richtig sagst, wie etwas auf Gemeinschaft, auf Gesellschaft wirkt, oder? Man ist ja nicht allein auf dieser Welt. Ich glaube, das ist eine essentielle und wichtige Aussage. Wir haben in den letzten 20, 25 Jahren erlebt, wie zunächst die Zusammenarbeit mit der Filmindustrie das Thema der Visualisierung in der Architektur ganz stark angekurbelt hat. Darum habe ich auch den Film vorher erwähnt. Also das ist ganz markant gewesen, da ist vor allen Dingen die Entwicklung der Special Effects in der Filmindustrie ganz maßgeblich gewesen für die Entwicklung einer neuen Bildsprache in der Architektur. Also man kann das auch mit dem Thema Science Fiction so ein bisschen parallel lesen und aktuell ist es eben das Thema der KI, wo man sagen muss, im Science Fiction ging es ja noch immer sehr stark darum, die Dinge so groß zu denken, wie der Mensch in der Lage ist, sie zu denken oder so klein zu denken, also halt ins Extrem quasi zu übersetzen. Und jetzt mit der KI ist es so, wie die Maschine aktuell in der Lage ist zu denken. Und das ist schon mind-blowing. Also das ist gerade super spannend, was da passiert. Wir sind natürlich auch mit dem Thema Big Data ein Stück weit konfrontiert. Oder wie kann man einfach Datenmaterial auch, einfach ist gar nichts davon, ist einfach. Ja, aber wie kann man Datenmaterial sammeln und zum Einsatz bringen, gerade für größere Bauaufgaben. Wir reden daher bitte nicht von kleineren Wohnanlagen oder gar vom Einfamilienhaus, das ohnehin am Aussterben ist, zumindest im Neubau, sondern von den großen Bauaufgaben und auch, um nochmal auf die Ausstellung zu verweisen. Also da geht es um Pipelines, da geht es um Ölraffinerien, da geht es um große Kraftwerksanlagen, also um die Dinge, die eigentlich ein bisschen zu groß sind, um sie maßstäblich jetzt für uns mal da auszubreiten. Und da ist es, glaube ich, schon enorm wichtig, all diese Dinge anzuwenden, die, wo sie verfügbar sind, weil sie einfach den nächsten Schritt auch markieren können. Wir erleben da aktuell quasi zwei parallele Stränge in der Entwicklung. Das eine ist, die aufgrund der aktuellen Lage, und da spreche ich vor allen Dingen die Klimakrise an, Rückbesinnung auf den Bestand und auf kleine Kreisläufe und auf das Thema Handwerk ganz stark. Trotzdem mit technologiefeindlich, also einfach die Technologien eingesetzt, um diese Prozesse auch ein Stück weit zu etablieren. Zum Beispiel, wie kann man Reuse und Recycling etablieren, indem man große Logistikzentren aufbaut für Materiallager zum Beispiel. Das ist auch ein hochkomplexes Thema, weil die alle wieder geprüft sein müssen und auch in ein neues System eingetragen werden müssen. Und jedes dieser Bauteile hat eine Durchprüfung und Zertifizierung, neu definierte Wartungs- und Haltungsperspektive, zeitliche. Das heißt, da muss man vielleicht auch den Austausch dieser Produkte, dieser Elemente schon mitdenken. Oder das ist wie dann wieder Kühlschrank, der sagt, kaufe Joghurt ein, tausche Stütze XY aus. Also das ist sehr, sehr spannend. Und auf der anderen Seite eben die Gegenstrategie dazu, das ist die Anwendung oder das Nutzen der neuen Technologien für einen ganz anderen, grundsätzlich anderen Weg, der viel stärker mit Dichte zu tun hat, mit Höhe, der hauptsächlich den Neubau betrifft, der sehr urban und sehr städtisch denkt. Und es ist wie immer in der Vergangenheit auch, dass das nicht entweder oder ist, sondern die Parallelität dieser beiden Strategien wichtig ist, weil sie ja auch unterschiedliche Bauaufgaben betrifft. Und ja, ich kann es nur wiederholen, wir leben da in einer wahnsinnig schnellen Zeit. Also gerade die KI-Modelle, jetzt bin ich wirklich die Letzte, die darüber sprechen sollte. Aber das ist so rasant, also jedes Mal, wenn ich versuche, mich da wieder neu zu informieren, ist schon wieder alles grundlegend anders. Und das ist wirklich eine sehr spezielle Zeit, in der wir da leben.
Und bei den KI-Modellen geht es vor allem um die Visualisierung, bevor quasi der erste Bauabschnitt gemacht wird? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Visualisierung ist nur ein Teil davon. Es geht eigentlich hauptsächlich darum, neue Prozesse zu etablieren, also wie Arbeitsschritte untereinander verzahnt sind, wie man auch Dinge repetitiv gestaltet, indem man überhaupt mal modellartig denkt. Also das betrifft den Holzbau zum Beispiel ganz stark, durch die Vorfertigung, die man ankurbeln will, in Zukunft auch den Lehmbau, also durchaus auch den Umgang mit ökologischen Materialien, das Thema der Verfügbarkeit, der Logistik. Also das spielt ganz viel rein. Die Visualisierung ist sicher das Augenscheinlichste, weil man dann ein Bild davon hat, aber viel spannender sind aus meiner Sicht die Prozesse.
Jetzt, also die Prozesse, das passiert im Prinzip im Vorfeld. Aber ist ja abschätzbar, welchen Platz KI denn im Lebensraum hat, also im Gebäude, in der Architektur, in der Ausgestaltung?
In der Planung oder in der Nutzung?
In der Nutzung, also für den Bewohner eines Hauses oder?
Ich muss sagen, in Österreich sind wir da jetzt sicher nicht die da an vorderster Front sind, die bei dieser Entwicklung tätig sind. In Asien passiert da aktuell ganz, ganz viel. Da geht es darum, dass das Haus wieder viel stärker zur Maschine wird, die sich ein Stück weit auch selbst verwaltet. Das betrifft einerseits die Belüftung, das Thema Heizung. Das betrifft aber natürlich vor allen Dingen ganz sensible Gebiete. Also wir schauen im Moment mit Spannung in diesen Tagen. Das muss man vielleicht erklären, wenn man den Podcast dann erst später hört. Aktuell wird ja ein neuer Hurricane in Florida erwartet heute, oder? Und da ist natürlich dann schon das Thema, wie können sich Häuser auch selbst schützen? Gerade in Gebieten, die durch den Klimawandel ganz stark von Unwettern und von Naturkatastrophen betroffen sind. Also all diese Dinge, die stehen jetzt quasi gerade an. Also wie kann man vor allen Dingen, da geht es gar nicht mal so stark nur mehr um das Thema Wohnen, wie kann man die Infrastruktur, vor allem die kritische Infrastruktur schützen? Da spielt das Thema KI in Zukunft sicher eine ganz große Rolle. Und dann natürlich in der Planung auch. Also ich würde sagen, nicht entweder oder, sondern einfach überall. Die Anwendungsfelder der KI sind ja unbegrenzt und die werden sich überall natürlich auch überall ablesen lassen in den nächsten Jahren.
Ein zweiter, also im Moment ist natürlich KI das Thema, das überall präsent ist, aber was vielleicht auch im Kontext von Lebensräumen und Architektur spannend ist, das ganze Thema mit virtuellen Räumen und also Virtual Reality und Augmented Reality, wo dann so eben diese virtuelle Welt dann auch teilweise verschmelzt und Architektur, Gebäude, Bauten, das ist ja das Analogste, was es gibt. Aber trotzdem geht es immer mehr in die Richtung. Jetzt sind so die ersten Versuche mit Second Life und auch das, was jetzt Mark Zuckerberg gerade macht mit seinem Metaverse. Na, vielleicht nicht da, wo es dann hingehen wird. Aber irgendwann wird es definitiv mehr in die Richtung gehen. Wie sieht es aus deiner Sicht?
Ja, es ist eigentlich spannend, weil als ich bin in Innsbruck studiert und habe dann an der Architekturtheorie eine Weile als Assistentin gearbeitet und das ist jetzt doch schon 15 Jahre her und da haben wir uns wahnsinnig intensiv mit dem Thema des kulturellen und sozialen Einflusses der Augmented Reality beschäftigt und mir kommt vor, dass es in den letzten Jahren dann sogar wieder ein bisschen in der Diskussion zurückgetreten oder ich habe nicht genau genug hingeschaut, das kann auch sein. Und jetzt kommt es wieder ganz stark, also wo wir jetzt schon merken, ist, dass das Thema Virtual Reality zumindest, Augmented Reality nur teilweise, aber Virtual Reality komplett Einzug gehalten hat in die Entwicklung von Planungstools, ganz stark auch anstelle des Modells und der Visualisierung. Also ich würde sagen, Visualisierung ist in vielen Fällen mit Renderings etc., so allem, was wir in den letzten Jahren da auch gesehen haben, also war eine tolle Entwicklung, aber auch schon wieder ein Stück weit ein alter Hut. Das Neue ist die Virtual Reality, wo ich quasi in Echtzeit Planung beeinflussen kann oder Dinge auch ausprobieren kann. Ein Stück weit, das möchte ich als Kunsthistorikerin und Bildwissenschaftlerin sagen, ist es schon auch zwar einerseits eine tolle Möglichkeit, aber gleichzeitig eine Form der Verarmung unserer eigenen menschlichen Imaginationskraft. Weil man muss sich eigentlich selber gar nichts mehr vorstellen können. Und wir wissen ja jetzt schon in der Entwicklung der KI, wenn man zum Beispiel text- und bildbasiert arbeite, dass das ja doch nur einfach im Moment das ist, was der Maschine als Futter gegeben worden ist. Und wir kennen alle mittlerweile diese ohnehin zweifelhaften menschlichen Farmen von Leuten, die irgendwelche Bilddaten da einspeisen und sich anschauen müssen. Und das tut den wenigsten psychologisch gut. Also dann darf man schon auch ein bisschen kritisch darauf hinschauen, was gibt man denn der Maschine als Futter, damit sie dann diese Bilder in weiterer Folge autonom erzeugt. Aber die, was mich schon immer interessiert, ist, dass das Thema Architektur, was wie du richtig sagst, ja nicht nur super analog ist, wenn es dann realisiert ist, sondern ein Stück weit nach der Kleidung unsere dritte Haut und dann, wenn wir in den Stadtraum geht, unsere vierte. Da muss man natürlich schon sagen, dass es aus meiner Sicht wichtig ist, da selber im Sattel zu bleiben, was auch das Thema Übernahme von Verantwortung nämlich ganz stark betrifft. Also die Gestaltung ist das eine, das Übernehmen von Verantwortung und das Antizipieren der Wirkungsweisen, die aus unserer Planung und dann aus mit möglichen Nutzungen entsteht. Das ist ja die eigentliche Essenz der Verantwortung, wenn es um das Thema Architektur geht. Und das rein auszulagern, das halte ich für höchst problematisch. Und dazu möchte ich wirklich auch immer noch sagen, die Grundbedürfnisse der Menschen, im Plural jetzt gesprochen, werden sich ja nicht verändern. Wir suchen Räume für den Schutz, da geht es um das Empfinden von Sicherheit. Wir suchen Räume des sozialen Miteinanders, da geht es um das Thema Kommunikation, Individuum und Kollektiv. Und wir suchen wahrscheinlich auch Formen des kulturellen Ausdrucks für unsere eigene Individualität in der Gesellschaft, weil die können wir ja nur erleben, indem es auch andere gibt, die uns dann widerspiegeln. Und das ist dann doch etwas sehr Bleibendes, etwas sehr Stabiles in unserer Bedürfnishaltung als Menschen. Und die Frage ist, wo können uns diese neuen Instrumente, also ich komme immer gerne auf das Werkzeug und Instrument als Basis jeder Technologie zurück, wo kann uns das unterstützen? Und wo können wir dann auch getrost einmal sagen, schön, dass es das gibt, das ist sehr spielerisch gedacht, auch eingesprochen wird es.
Ja, dem kann ich gern oder gut was abgewinnen, diesem Gedanken. Mich würde nur interessieren, ich hatte mal ein Gespräch mit einem Kollegen, die bei sich im Unternehmen so sogenannte Digital Twins machen, also so digitale Zwillinge von ihren Maschinen, damit sie diese testen können, damit sie sehen, okay, was kommt rein, was kommt raus. Jetzt gibt es solche Anwendungsfälle auch, wenn man Lebensraumgestaltung macht, also dass man wie eben ein Modell visualisiert und dann quasi, wenn ich mir den öffentlichen Raum vorstelle, man das einer Zahl von Menschen gibt, zum sagen, hey, schaut doch mal, wie würde euch diese Stadtbildentwicklung gefallen? Gibt es sowas in die Richtung? Oder?
Oh, das tut mir ganz stark. Die Frage, die ist ja super spannend, nämlich wie kann man digitale Zwillinge entwickeln, die für Planungstools wertvoll sind, um Dinge auszuprobieren. Oder? Mhm. Und das Thema des Experiments ist ja in jeder technischen Wissenschaft und ergo auch in der Architektur essentiell. Mhm. Man muss sich ja selber diesen Spielraum irgendwo auch geben, um das ausprobieren zu können. Und die ganzen großen Architekturschulen der Welt, sei es jetzt das MIT oder auch die großen asiatischen Architekturschulen, die sind da natürlich ganz stark dran, indem sie auch Technologiefelder verbinden und quasi an ihren jeweiligen Standorten diese Möglichkeiten nutzen der interdisziplinären Zusammenarbeit. Und da hat sie in den letzten Jahren wirklich ganz viel getan. Teilweise spielt es eben in der Planungskultur schon eine recht große Rolle. Es gibt kaum noch einen, um es runterzubrechen auf die aktuelle Anwendung, es gibt kaum noch einen Immobilienentwickler oder auch einen Immobilienmakler, der nicht mit einer VR-Brille daherkommt und ihr erklärt, was das sein könnte. Teilweise ist es noch so patschert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es ein bisschen so ist, wie wenn man Mad Max anschaut. Ja, also das ist so anachronistisch und so patschert, dass mir geht es zumindest so, aber ich bin natürlich als Bildwissenschaftlerin in meiner Imaginationskraft trainiert. Also mir ist das zu banal, ich schalte dann schon wieder ab. Und dann denke ich mir, naja, ob das Kistel jetzt da drüben steht oder da. Also dafür brauche ich so ein Tool überhaupt nicht. Aber was es schon ist, und das stimmt schon, für große Entwicklungen, die eigentlich ein Stück weit zu groß sind, um sie in der Komplexität der Bevölkerung zu vermitteln, kann das ganz, ganz wertvoll sein. Und bei aktuellen Stadtentwicklungsprojekten, wenn es zum Beispiel wie aktuell in Dornbirn darum geht, einen neuen Masterplan für die Stadt zu entwickeln, ist es super hilfreich, weil eben nicht alle Menschen in der Lage sind, Pläne lesen zu können, weil nicht alle Menschen Zugang haben, um sich die Modelle anschauen zu können und Modelle ja auch ein Abstrahierungsgrad sind. Und ich würde sagen, vom Plan zur Skizze, zum Modell bis hin zu 3D-Visualisierungen, dann den Renderings der letzten Jahre, ist das einfach der nächste Schritt, wo man ganz zeitgemäß diese Werkzeuge anwendet, um die Imaginationskraft der Leute zu stimulieren, damit man dann zu gemeinschaftlich guten Entscheidungen kommen kann. Und aus meiner Sicht ist es eine ganz positive Entwicklung, weil es gesellschaftliche Teilhabe fördert, wenn man einfach vielen Menschen die Möglichkeit gibt, sich da was vorstellen zu können, bei gleichzeitigem Risiko, dass man vielleicht selber ein bisschen zu wenig.
Kann man das in Dornbirn schon aktiv ausprobieren oder noch nicht?
Ja, das Thema VR-Brille, das ist durch, das gibt es jetzt überall, ja.
Aber dass man die Stadt nach diesem Masterplan, dass man das erkunden kann.
Ich gehe davon aus, dass es das dann sicher im nächsten Schritt gehen wird. Aktuell ist ja Urbanista gerade dran, das zu machen. Da hat es jetzt digitale Formen der Teilhabe gegeben, um sich einzubringen. Aber das war eigentlich nur ganz konservativ, so fragebogenartig. Und in nächster Phase wird es dann sicher, so wie bei allen Stadtentwicklungsprojekten, mittlerweile auch Formen geben, die Vorstellungskraft animieren. Das ist mittlerweile so state of the art, dass es mich wundern würde, wenn das Licht kommt.
Cool. Ein praktisches Beispiel zum Nachschauen.
Irgendwas im Augmented Reality und VR, das, also man muss dann schon auch ganz oft, also mir geht es so, ich finde es dann fast ein bisschen witzig und es hat so ein bisschen die Ästhetik der 80er-Jahre-Computerspielekanzel. Also es muss doch besser gehen. Schauen wir mal, wie es hier wird.
Ja, es wird also, ich meine, da wird dann halt wieder irgendeine Sau durchs Dorf gejagt, wo gerade an Vogue ist. Im Moment ist halt eben die KI, aber diese anderen Themen werden schon wieder kommen und das sind halt dann solche Schritte, wo man dann diese realen Anwendungsfälle, die man wirklich dann verwenden kann und wo so Mehrwert generiert, herausziehen wird, die sich etablieren werden. Aber das wird schon sehr viel aufgebauscht und eben auch eingesetzt, wo es keinen Sinn macht.
Man muss auch sagen, das Werkzeug darf nie wichtiger werden als die Sache selbst. Und das ist im Moment so ein bisschen der Grenzgang, weil einerseits braucht es diese Experimentierfelder, damit sich das Werkzeug gut entwickeln kann und andererseits muss man sagen, ist es ein Werkzeug und im Endeffekt geht es darum, was man damit tun möchte. Und in der Architektur sind die spannendsten Fragen natürlich für jene, die da jetzt in der Entwicklung beteiligt sind, die haben da Verantwortung, ein gutes Werkzeug zu entwickeln. Für die ist das super wichtig, aber in der Architektur grundsätzlich geht es darum, Räume für Menschen zu schaffen, die Verantwortung gegenüber dem Planeten zeigen, die Verantwortung gegenüber gesellschaftliche und politische Entwicklung zeigen und die Verantwortung zeigen gegenüber den Bedürfnissen derer, die sie dann nutzen werden, oder? Und das ist eigentlich der Hauptteil architektonischer Praxis und welche Werkzeuge denn dafür angewandt werden. Also ich muss vielleicht auch noch kritisch dazu sagen, ich kann im Moment noch nicht erkennen, inwiefern die Anwendung dieser neuen Werkzeuge zu besseren Ergebnissen führen würde. Und das ist ja dann eigentlich das Ziel. Das könnte man jetzt, wenn man es ein bisschen zurückversetzt auf die Entwicklung zum Beispiel der Architekturpraxis von Zaha Hadid oder von Greg Lane, der ja an der Angewandten in Wien schon sehr lange ist, mit dem Prinzip des holistischen Designs oder mit den biomorphen Formen dieser Zeit. Ich meine, es ist schon ein bisschen alter Hut, so baut man halt fast nicht mehr, aber so um 1990 bis 2000 war das super spannend, wie man biomorphe Formgebung in der Architektur etablieren kann. Und dafür waren die Visualisierungskonzepte essentiell, um das überhaupt durchsetzen zu können. Also diese Form der Architektursprache hätte es nicht gegeben, wenn es nicht die Werkzeuge dafür im Vorfeld animiert durch die Filmindustrie gegeben hätte. Super spannend.
Gut, ja, ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende dieser Folge. Vielleicht mal so als Abschlussfrage nach Verena Konrad. Wohin wird sich dann die Zukunft der Architektur entwickeln?
In Vorarlberg oder global?
Nehmen wir mal Vorarlberg.
Ja. Also ich denke, Vorarlberg hat sehr stark einen regionalen Ansatz. In Vorarlberg wird das Thema der Verantwortung in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten eine ganz große Rolle spielen. Der Umgang mit Grund und Boden, die Balance zu den natürlichen Ressourcen, die Verwendung von bestimmten Baumaterialien, die Skalierung wird ein ganz großes Thema sein. Also ich glaube, es werden größere Strukturen gebaut werden. Vorarlberg wird sich sehr stark urban entwickeln, stelle ich mir gerade vor. Und gleichzeitig aber auch versuchen, das im Einklang mit der natürlichen Beschaffenheit des Lebensraumes zu tun. Und ich glaube, dass das eine ganz bodenständige, gute Entwicklung sein wird, wo man die neuen Technologien heranzieht, um gute Arbeit zu leisten, aber sich immer auch bewusst bleibt, dass es am Ende des Tages um die Qualität dieser Räume für Mensch und Natur geht und nicht um die Werkzeuge, die man ausprobieren möchte.
Vielen Dank, Verena. Ja, danke fürs Zuhören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir haben wieder ein sehr breites Spektrum abgedeckt von der ältesten Zunft, haben darüber gesprochen, wie man die Räume warm gehalten hat in der Vergangenheit und heute, über ja, VR-Brillen, Augmented Reality, welchen Einfluss KI haben wird. Ich hoffe, da war für jeden was dabei. Vielen Dank.
Danke auch von mir. War sehr fein.